In meiner Lehrpredigtreihe Reden von und Lehre über Jesus, Christologie genannt in der Fachsprache, kommen wir heute schon zum fünften Themenbereich. Jesus, Sohn Gottes. Unabhängig von meinem Bemühen, mich kurz zu fassen, werden das wieder mal zwei Vorträge werden. Vor vielen Jahren habe ich an einem Predigerseminar in dieser Gemeinde teilgenommen. Wenn man es auch vielleicht nicht merkt, aber einen Grundsatz, den weiß ich noch: Aus jeder guten Predigt sollte eine Handlungserwartung erwachsen. Wende das mal gleich an. Da hinten liegen Listen mit Stellen zum Stichwort Sohn Gottes. Ich kann euch nur empfehlen, die Listen zu nehmen und einmal in der Bibel nachzuschlagen. Ich glaube, ihr werdet feststellen, es gibt keinen spannenderen Krimi als Gottes Wort. Und da wir gerade beim Thema Jesus, Reden von Jesus und über Jesus sind, Winnie, wie wäre es denn, wenn wir unsere Arbeit am Thema, an einem Missionsthema, Jesus wer, wir haben ja so ein modernes Thema gewählt, ist das gleiche Thema, über das ich heute Morgen rede, aber als Missionspredigt, Jesus wer, auch wenn wir damit in der Gemeinde auf keine Resonanz gestoßen sind. Jesus, Sohn Gottes. Mir ist richtig bewusst geworden in der Vorbereitung, das ist das Bekenntnis eines Christen. Das ist unser Glaubensbekenntnis, ist nicht länger. Jesus ist der Sohn Gottes. Wir haben das in der Taufe von Carla und Giovanna gehört, denn ohne dieses Bekenntnis wärt ihr nicht getauft worden. Aber dieses Bekenntnis hat nicht nur seinen Platz in der Taufe, einmal, sondern es sollte den zentralen Platz haben, Entschuldigung, du hast mich angesteckt, glaube ich, im Leben jedes Christen und im Leben der Gemeinde. Das Taufbekenntnis und seine Folgen. Erst kommt das Bekenntnis und was passiert dann? Jeder kennt die Stelle aus Apostelgeschichte mit dem Philippus und dem Kämmerer der Kandake. Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Er hat noch nicht viel von Jesus gehört. Er hat ihn auf dem Wagen, Philippus ist aufgestiegen, hat er ihm erklärt, weil er die Jesaja-Stelle nicht verstand, auf wen bezieht sich da. Da sagte der Kämmerer, hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Philippus aber sprach, wenn du vom ganzen Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Er ließ den Wagen halten und beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser hinab und er taufte ihn. Da war vorher keine Lebensbeichte, keine, na, wie willst du in Zukunft denn mit Jesus halten? Da war das Bekenntnis, ich glaube, er ist Gottes Sohn. Und damit die Aussage, ich möchte ihn als meinen Herrn annehmen. Das Weitere wird er richten. Aber woher stammt dieses Taufbekenntnis? Ist das dem Kämmerer da gerade mal eingefallen? Philippus hat ja nicht gefragt, bekennst du, dass er Gottes Sohn ist? Hat mich sehr bewegt, eine der bewegendsten Stellen überhaupt dazu zu finden. Und das ist die Begegnung zwischen Martha und Jesus. Na, ich bin da ein bisschen vor, ob da ein bisschen vorbegriffen kommt, noch später. Erstmal, am Ende des Johannesevangeliums gibt Johannes Zeugnis, warum die Bibel geschrieben ist, konkret warum das Johannesevangelium geschrieben ist. Er sagt, da sind noch viele Dinge passiert, über die ich hier nicht berichten kann. Ein paar Verse später sagt er dann, das würde alle Bücher der Welt nicht fassen. Aber hier schreibt er, Diese aber sind aufgeschrieben. Ja, warum? Damit wir darin studieren, damit wir uns erfreuen. Nein, nein. Die sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist. Das heißt, die ganze Bibel ist geschrieben, damit wir glauben. 1000 und so viele Seiten. Nur damit wir glauben, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, wieder damit, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Nicht in unseren, weil wir so gut sind, weil wir so tüchtig sind, weil wir so starken Glauben haben, sondern in seinem Namen, weil wir uns auf ihn verlassen. Und dann kommt das mit Martha und Jesus. Jesus sagt zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Mir hat sich diese Stelle dermaßen eingeprägt. Ich war katholischer Messdiener und habe an vielen, vielen Beerdigungen teilgenommen. Und dann stand man da mit seinem Kreuz in der Hand und hat auf den oder die Arme da im Sarg geblickt und der Pfarrer neben einem hat genau diese Stelle zitiert. Und hat natürlich gedacht, wieso, der ist doch tot. Also es hat schon, das bedeutet Glauben gegen allen Widerstand, gegen alles, gegen allen Augenschein. Und das muss man, glaube ich, erleben. Und die Martha antwortet ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ob sie da in dem Augenblick schon gewusst hat, mit aller Konsequenz, was sie sagt? Aber sie kannte offensichtlich ihre Bibel. Johannes bestätigt ihre Aussage im ersten Johannesbrief: Wer sonst besiegt die Welt? Wir kämpfen und denken, ach, wir müssen das machen und gegen die Welt und immer stärker werden. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist unsere Kraft, das ist unsere Stärke, das ist unser Schwert. Unser Glauben, unser Leben darauf zu bauen, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und nicht irgendein guter Mensch. Dieses Bekenntnis und die darauf folgende Taufe haben natürlich auch Folgen. Nämlich ein neues Sein. So Sein, das, was heißt denn überhaupt Sein? Sein ist unser Wesen. Wir bekommen ein neues Wesen und haben. Das sind so zwei, in philosophischen Begriffen, zwei verschiedene Sachen, die sich zum Teil auch widersprechen. Das eine ist Sein, was ich bin, und das andere ist das, was ich habe. Das meint weniger ein Auto oder ein Haus, das meint, was ich habe an Werken, was ich habe an Besitz, aber was ich habe an Früchten. Für einen Christen sind das eben Früchte. Wer sich auf Jesus beruft, auf seinen Herrn, und auf ihn seine ganze Hoffnung setzt, der kann sich doch nicht gleichzeitig seiner Werke rühmen. Sondern er weiß, das sind Früchte. Ein Christ kann eigentlich gar nicht anders als Früchte tragen, wenn er nicht vertrocknet. Also ein Kirschbaum strengt sich auch nicht besonders an, Kirschen zu tragen. Das ist so, wenn er nicht erfriert. Das stammt auch nicht von mir, sondern ist wieder aus Johannes. Allen aber, die ihn aufnahmen, ihn, Jesus, erstes Kapitel Johannes Evangelium, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Und aus dieser Stelle entsteht unser Sein. Das ist Gabe, das ist Geschenk. Gott gab uns die Macht. Ja, aber dann kommt das Haben noch. Haben für einen Christen ein Gebot: Liebe. Und haben, Liebe üben und das Sein, nämlich, was sind wir denn? Kinder Gottes. Das ist das Sein. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das kann uns niemand nehmen. Wir haben in der Taufe auch ein neues Sein bekommen. Und diese beiden Eigenschaften, die überlagern sich. In Johannes 1,13 geht es dann weiter. Diese Macht gab er denen also, die nicht aus dem Blut, also nicht von ihrer natürlichen Geburt, nicht aus dem Willen des Fleisches, weil ich das so will, deswegen habe ich mich entschieden, gnädigerweise es mit Gott zu wagen, und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Muss ich das mal vorstellen? Wir Christen sind aus Gott geboren. Das heißt, so klein noch gar nicht denken können. Mit der Taufe, da haben wir noch nichts realisiert. Wie kleine Kinder. Aber in dem Bewusstsein wachsen und weiterleben zu können, aus Gott geboren zu sein. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, von Gott stammt. Man kann also schon jemanden erkennen, ob er von Gott stammt, wenn das Leben seinem Bekenntnis Hohn spricht. Und was heißt gerecht? Gerecht heißt so sein, wie Gott uns haben will. Antworten auf seine Liebe geben. Und das ist ein Reifeprozess, der unser ganzes Leben lang dauert. So an manche Sachen, an die man sich erinnert, was man als in meinem Fall als Junge oder als junger Mann gemacht hat, dann kann man später nur noch, ja, manchmal muss man sich schämen, manchmal kann man schmunzeln, aber eins weiß man ziemlich genau später, wenn ich nochmal mein Leben leben müsste, nicht könnte, ich will es ja nicht, hab's gelebt, würde ich alle Fehler anders machen. Und es geht dabei nicht um Vergeistigung, um Verinnerlichung. Das ist so, immer wir verwechseln das leicht mit, ja, das geht dann in Frömmeln. Sondern es geht um ein Durchhalten, um ein Festhalten am neuen Leben, am neuen Sein. Und das ist nicht einfach. Bei all den Rückschlägen, bei all den Enttäuschungen, die wir haben, über andere Menschen, die uns wehtun, bei aller Krankheit, bei allem Leid, bei allen Zweifeln auch an sich selbst, dass man sagt, was machst du da? Bist du krank oder was? Bei all dem Durchhalten nicht loslassen. Denn, und warum? Hebräer 4,14. Da wir einen erhabenen hohen Priester haben. Dieter hat heute Morgen aus dem Hebräer vorgelesen, alles des Herrn Namen. Da wir einen erhabenen hohen Priester, einen Stellvertreter, das ist der hohe Priester, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Mehr steht da nicht. Die Aufforderung, da wir diesen haben, diesen Helfer, lasst uns woran festhalten? An dem Bekenntnis, was jeder mal abgelegt hat. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Taufe war ein Bekenntnis und erstaunlich auch für Jesus. Lukas Evangelium wird darüber berichtet, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und wir haben schon oft in Bibelstunden gefragt, was war das denn? Warum hat Jesus sich taufen lassen? Es hat keine Sünde begangen, die hätte vergeben werden müssen. Das war sein Bekenntnis. Und warum antwortet der Vater ihm? Das ist ein Vorbild für unsere Taufe. Er sagt dem Vater, Vater, ja, ich bekenne mich. Ich bin bereit, jetzt, wie ich untergetauft werde, zu sterben, weil es dein Wille ist, für die Sünden aller Menschen, die gelebt haben und die je leben werden. Aber ich bin sicher, du wirst mich auferwecken. Das ist nach meiner Überzeugung das Vorbild auch für unsere Taufe. Weil wir uns darauf verlassen, dass Jesus sich nicht geirrt hat, so wie er diese Zuversicht gegeben hat, Vater, und wir wissen, welchen schweren Weg er hatte, einschließlich Gethsemane, wo er gebeten hat, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann stellen wir uns die Frage, wenn wir das Bekenntnis so abgelegt haben, ja, wer ist denn Jesus? Darauf gibt es ja eine ganze, ganze Menge von Antworten. Und Fritz, der heute Morgen nicht hier sein kann, den beschäftigt das seit Jahren, weil er von den Zeugen Jehovas eben genau das gelehrt bekommen hat. Jesus ist der größte Mensch, der je lebte. Ist das falsch? Nein, ist nicht falsch. Jesus ist an erster Stelle Mensch, Prophet und Gesandter. Das ist nicht falsch, wenn man sagt, Jesus ist Gesandter. Weil Jesus selber führt das, sein eigenes Sein, auf Jesaja zurück. Jesaja 4,21. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesandt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. Und alle heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde. Damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste. Und in Lukas, in der Synagoge zu Nazareth, zitiert Jesus genau diese Stelle und er fügt dann an, da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Er nimmt also ausdrücklich für sich in Anspruch, der Gesandte, der Gottesknecht aus Jesaja zu sein. Und der Gesandte überbietet Moses, aber nicht sofort, wie wir das denken mögen vielleicht, indem er sagt, in Anspruch nimmt, ich bin der Sohn Gottes. Mose sagt, einem Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Außer den Israeliten schon sehr früh gesagt, einen Propheten wie mich wird aus eurer Mitte erstehen, wohl dann wohl ein Mensch. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr wird ihn als Erfüllung von allen entstehen lassen, worum du am Horeb, am Tag der Versammlung, den Herrn, deinen Gott, gebeten hast, als du sagtest, ich kann die donnernde Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht noch einmal hören, und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. Wir lesen so dann vielleicht die Geschichte von der Gesetzgebung, was welche wirklich das für die Israeliten war. Das war nicht irgendein Vulkanausbruch und das war nicht nur Donnern. Lasse sagte neulich, als wir draußen waren, uns donnerte, liebe Gott schimpft. Das war wirklich Gottes Stimme und kein Kinderspruch. Und sie haben gesagt, das können wir nicht nochmal ertragen. Damals sagte der Herr zu mir, zu Mose, was sie von dir verlangen, ist recht. Einem Propheten wie dich will ich ihn mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Werke in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage. Einen Mann aber und eine Frau, das steht hier nicht, das sage ich, der nicht auf seine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Wir haben uns oft in der Bibelstunde in letzter Zeit gefragt, was war denn mit den Schriftgelehrten? Die waren ja richtig redliche Männer, die haben die Bibel studiert und es war ja auch schwer, an Jesus zu glauben. Da hat ein ganz anderer Messias sich vorgestellt. Ist die Frage gar nicht, was für eine Vorstellung sie hatten. Sie haben sehr genau gewusst, wer Jesus sein könnte. Und sie spielten, indem sie ihn ablehnten und ans Kreuz brachten, bewusst mit dem Feuer. Und die Menschen heute? Was geschieht denn so um uns rum? Wo wir ja häufig als Sektierer, als Spinner, als Leichtgläubige verlacht werden. Ich kenne das jedenfalls aus meinem Umkreis, dass ich, wenn ich mit diesem Thema anfange, bitte, nicht schon wieder. Und im zweiten Teil, am 9. September, reden wir dann genauer darüber, inwiefern Jesus Gottes Sohn ist.